Deutschlandfunk. Hallo, ich bin Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Wie klingt es, wenn sich die eigenen Erinnerungen mit denen einer ganzen Nation vermischen? Wenn Dorfgerede, Familiengeschichten und die Ereignisse eines historischen Herbsts plötzlich durcheinanderwirbeln? Josef Maria Schäfers kehrt in seinem autobiografischen Hörspiel Idylle zurück ins Jahr 1977, in eine Zeit, die in der Bundesrepublik von RAF-Terror, Kaltem Krieg und allgemeiner Verunsicherung geprägt ist, und lässt uns aus der Perspektive eines Neunjährigen erleben, wie die unscheinbare Brutalität eines dörflichen Alltags mit den großen Erschütterungen der gesellschaftlichen Gegenwart korrespondiert. In einer akustischen Spurensuche zwischen Kindheit und Weltgeschehen, Geborgenheit und Grauen, Gerüchteküche und Schweigegebot gibt uns das Stück Einblick in die Mechanismen einer Gemeinschaft, die ihren Zusammenhalt auch daraus bezieht, alles und gleichzeitig von nichts wissen zu wollen.
Vielleicht sollten die alten Dorfgeschichten ruhen. Tun sie aber nicht. Sie gehen mir nicht aus dem Kopf.
Welches Datum suchst du?
Also 77.
Solange deine Mutter hier wohnt, würde ich nicht in der alten Wunde bohren, rät mir Edgar, mein Freund aus dem Sauerland, wo ich aufgewachsen bin. Darüber will immer noch keiner reden. Und wenn man anfängt rumzuforschen,
September, Oktober,
gibt's Ärger. Idylle. Hörspiel von Josef Maria Schäfers.
Da ist der 24. ein Samstag.
Aha, das war ja im deutschen Herbst, ne?
Ja.
Tatsächlich scheint in meinem Dorf, wenn es um die Ereignisse im Herbst 1977 geht, ein kollektiver Gedächtnisschwund stattgefunden zu haben.
Ah, da ist es. Nach wochenlangen Gerüchten und Drohbriefen hat sie die Verzweiflung in den Tod getrieben. Gemeindedirektor und Frau und zwei Söhne im PKW ums Leben gekommen. Echt krass.
Es war die Zeit des Kalten Krieges und ich war damals 10 Jahre alt. Die Geschichten der Erwachsenen über unseren Bürgermeister haben sich in meinen Gedanken mit den Berichten über die Ereignisse im deutschen Herbst vermischt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Von den Entführern des Arbeitgeberpräsidenten Schleier.
Erinnerung ist Fiktion. Besonders die eines Kindes, das mit all dem nichts zu tun haben wollte. Leiche. Die Kuhwiese hinter unserem Garten ist frisch abgemäht.
Zwei Düsenjäger
donnern im Tiefflug über uns hinweg.
Fliegen Richtung Krähenberg.
Drehen kurz vorher ab.
Und jagen wieder auf uns zu.
Au Mist! 30 Springer! Das sind mindestens 30!
Ja, mindestens!
Wir schmeißen unsere Maschinengewehre über den rostigen Stacheldrahtzaun und klettern rüber.
Die knallen wir alle ab. Das sind doch Russen, oder?
Klar sind das Russen. Angriff! Achtung, Deckung!
Die Soldaten, die an dem Fallschirm hängen, sind bewaffnet. Schieben langsam auf uns zu. Wir verschanzen uns hinter einem Heuhaufen und ballern wie blöde.
Deckung, hab ich gesagt!
Warte auf, hinter dir!
Puh, noch mal Schwein gehabt. Da hinten zappelt noch einer. Ich übernehme, gib mir Feuerschutz.
Okay, jetzt!
Edgar rennt los, schreit, schießt und dreht sich dabei mehrmals um die eigene Achse.
Ja, ich hab ihn!
Kreuz und quer um uns herum liegen tote russische Soldaten. Aus der Ferne läutet die Totenglocke.
Verdammt, da fliegt noch einer! Los, den müssen wir noch abballern!
12 Uhr.
Nee, lass uns den Leben schnappen. Den foltern wir, da kommen wir in geheime Informationen. Egal. Gehen wir nachher ins Freibad?
Soll, glaube ich, Regen geben.
Nee, kann nicht sein.
Wieso?
Opa hat gesagt, wenn die Düsenjäger hier Übung machen, gibt's kein Regen. Ist das zu gefährlich oder so?
Hä? Aber im Krieg regnet es doch bestimmt auch schon mal.
Küche. Samstagnachmittag. Anfang September. Auf den Stromdrähten vor unserem Haus sammeln sich die Schwalben. In Stammheim brechen die inhaftierten Terroristen der Bader-Meinhof-Gruppe ihren Hungerstreik ab.
Kommen frisch gebadet in die Küche.
was sind das denn für
Karten? Wir werden doch Scheiße an den Händen.
Die Männer spielen Doppelkopf.
Franz, was hast du?
Mein Vater füllt die leeren Schnapsgläser auf.
Hochzeit! Oh.
Clara Korn.
So, komm, Helmut, den kannst du, oder?
Schön wär's.
Zigarrendunst hängt in dicken Schwaden im Raum. Auf dem Herd schmort der Sonntagsbraten.
Komm, ich schmeiß doch einen Fuchs hinterher.
Ja, ja.
Ich schnappe mir einen Comic und krabbel unter den Küchentisch.
Ja.
Und den
Jawohl, der
Junge. Über mir die dumpfen Schläge der Fäuste, die Karten auf die Tischplatte donnern.
Keine 90, keine 90.
Um mich herum die weißen, behaarten Beine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onkel Sir hat sein rechtes Bein in Russland verloren, hat Papa gesagt. Ich sehe vor mir, wie die Männer die Gläser an den Mund setzen, die Köpfe nach hinten reißen, den Schnaps in sich reinkippen und ihre Gesichter verziehen.
Ah. So, komm, jo.
Hör mal, Franz, warst du eigentlich letzte Woche beim Gemeindeschützenfest im Bärenfeld? In der Halle, meine?
Nee, wir waren an der Mosel.
Und du, Helmut?
Was?
Warst du dabei?
Ja, was heißt denn hier dabei?
Ja, nee, aber du warst doch da.
Ja, sicher. Ich bin im Schützenvorstand.
Also, ich habe gehört, dass der Kranz, der ist ausgebuht worden, als er in die Halle kam.
Nee, nicht wieder in die Halle kam.
Nee?
Aber ich sag mal, das ganze Ding, das ging erstmal nur von einem Tisch aus.
Worden? Ja, Hellermann und Konsorte.
Ja, sicher. Der musste natürlich an diesen Tisch als Gemeindedirektor.
Ja.
Wie der ankommt, aber mit einem Mal Totenstille. Die haben alle keinen Mucks mehr gemacht. Ja, und keiner hat den beachtet. Das war richtig unheimlich.
Und der Kranz?
Also ganz hilflos war der.
Ach.
Und das Schlimmste war, seine Frau war auch dabei. Kreidebleich war die. Ein richtiges Nervenblut.
Also, ich sag mal, wenn da was dran ist, was man so hört, nicht? Dann hat die es ja auch nie leicht mit.
Ach, Quatsch. Ja, ja, alles Quatsch. Ja, Rede.
Soll doch was mit Recknagels Lisbeth gehabt haben, oder?
Ja, sicher.
Gutes Gerede. Und überhaupt, mit wem die Lisbeth schon alles im Bett gewesen wäre. Also, ja.
Die könnte mir nackt vom Wams binden. Da wird nichts passieren.
Ja, Prost. Prost. Okay, jetzt sag doch mal, was haben die denn eigentlich gegen den? Das muss doch was mit diesem alten Krankenhaus zu tun haben. Reißen erst das Ding halb ab und plötzlich ist es Baustelle,
oder? Was ist denn mit dem alten Krankenhaus?
Der ist sicher wieder rumgekungelt. Wie eh und je.
Sicher.
Ja. Und der Kranz, er wollte vielleicht nicht so wie die wollen.
Ja, sicher. Und wenn denen einer in die Karten guckt, dann wollen die den natürlich weghaben,
oder? Ja, aber dass dann alle mitmachen, das verstehe ich nicht.
Meine Mutter kommt mit einem großen Teller Schnittchen.
So, Männer, jetzt räumen wir die Karten
Anna, du bist ein Wuchs, du bist die Beste.
Wie sehr ich schätze, kenn ich hier.
Sag mal, Anna, was sagst du denn zu der ganzen Sache?
Habe ich gar nichts mitgekriegt.
Aber Helmut, die haben den Kranz also gar nicht ausgebuht in der Schützenhalle, oder was?
Doch.
Aber, ja, wie jetzt?
Also, der musste da ja dann seine Rede halten, ja?
Ja.
Aber auf dem Weg zur Bühne, da hat ihn dann so ein Blödmann, hat ihm dann ein Bein gestellt. Der ist hingeflogen mit dem ganzen Bier in der Hand. Und dann lag der da klatschnass und die Leute haben den dann ausgelacht.
Die haben den ein Bein gestellt.
Da ist dann noch auf die Bühne rauf und ein paar von denen haben angefangen, den auszubuhen und zu beschimpfen.
Ja, macht man nicht.
Das wurde aber immer mehr, bis es so laut war, dass er sein eigenes Wort nicht mehr verstehen konnte. Und dann ist er ganz betröppelt wieder von der Bühne runter und die Leute haben den dann immer nur ausgelacht.
Freibad. Wir sitzen am Beckenrand. In Bonn tagt der große Krisenstab.
Edgar fischt mit dem Fuß nach seiner Badekappe.
Lass uns zur Bude Eis holen.
Keine Knete mehr.
Macht nichts, Wille ist ja da.
Echt?
Hab ich gesehen.
Ich muss eigentlich nach Hause, Mathe lernen.
Machst du doch sowieso nicht.
Wenn ich da morgen eine 6 schreibe, dann komme ich auf die Hauptschule.
Ist doch egal. Ist doch sowieso bald Atomkrieg. Hast du selber gesagt.
Aber auf der Hauptschule sind nur Idioten.
Da hast du wenigstens einen Bunker unter dir.
Wie Bunker?
Atombunker. Ist da im Keller oder so, habe ich gehört.
Echt? Ach, egal. Lass uns zu Willi gehen.
Jetzt wird natürlich die SPD dafür verantwortlich gemacht.
Hey, hier wird nicht gerannt. Verdammt, ey, habe ich schon 1000 Mal gesagt. Plagen.
Willi sitzt mit anderen Erwachsenen an einem Gartentisch in der Sonne.
Neulich hatte einer ein Loch im Kopf, weil er ausgerutscht ist. Was wolltest du sagen, Günther?
dass die Linken sich radikalisiert haben. Ich meine, das liegt doch nur an dem braunen Sumpf, der hier überall noch brodelt. Na, auch hier.
Wir lungern rum.
Guck sie dir doch an.
Aber Willi sieht uns nicht. Blättert in einer Zeitschrift.
Wenn ich damals in Berlin studiert hätte, wer weiß.
Jo, Günther, du bei der RAF, das wär's noch.
Die Frau vom Bademeister ist damit beschäftigt, Westen mit einem Eisstiel vom Rand einer Fanta-Flasche ins Innere zu stopfen.
Das kann doch nicht wahr sein, dass überall noch alte Nazis mitmischen. Und die sind natürlich bei der CDU, wenn sie was bewirken wollen. Ist ja hier im Dorf nicht anders.
Da gehst du aber ein bisschen weit, Günther.
Ja, dann lass es keine Nazis sein, dann ist es eben konservativer Mob.
Jo, sicher. Aber so einer, der alles umkrempeln will, wie unser Gemeindedirektor, ich meine, das kann es auch nicht sein. Da muss man ja Angst haben, dass er nicht noch aus unserem Schwimmbad eine Därme macht. Und ich sitze am Ende auf der Straße. Nee, der wird es ja da geblieben, wo er wegkommt, ehrlich.
Ach, das ist wenigstens mal einer, der hier frischen Wind reinbringt. Aber lange geht das sicher nicht mehr gut. Guck dir doch an, was sie mit dem machen. Das ist doch, Hetze ist das doch. Und das Schlimme ist, der hat keinen, der auf seiner Seite steht.
Der Pastor geht an uns vorbei.
Ah.
Grüßt.
Einen vielleicht.
Geht dann weiter Richtung Schwimmbecken.
Habt ihr gelesen, was im Kirchenblatt stand?
Nee.
Warte mal, wie war das noch?
Ach, da stand sowas wie, Worte können mehr anrichten wie spitze Steine oder so.
Genau.
Ja, irgend so ein Quatsch steht doch immer da. Aber ob das jetzt was mit dem Kranz zu tun hat?
Edgar steht auf, geht zu Willi. Haut ihm mit der flachen Hand auf seinen pickeligen, fettigen Rücken, dass es
hey,
platscht.
Willi, Willi! Oh.
Nimmt Willis Tube Sonnencreme, schraubt sie auf und drückt fest drauf.
Willi,
wieder spritzt!
Ein milchig weißer Strahl schlängelt sich durch die Luft und landet auf Willis Bauch.
Du Schweinchen.
Voll auf den Bauch gespritzt, Willi.
Hey, Willi, Gummistiefel, Gummistiefel.
Ihr Ferkel, jetzt guck mal, was ihr angerichtet habt.
Gummistiefel, Willi.
Ihr Ferkelchen hier.
Willi nimmt die Zeitschrift und verdeckt damit seine orange-rot-braun geblümte Badehose, die sich immer mehr wölbt.
Ja, Gummistiefel.
Ich starre auf die Titelseite der Zeitschrift. Der Spiegel. Da ist wieder dieser unrasierte Mann im Unterhemd. Neben seinem Kopf steht Geisel Schleier. Über ihm sind eine gemalte Kalaschnikow und die Buchstaben RAF. Willis Badehose ist gespannt wie ein Zelt. Er deckt seine Handfläche darüber und beginnt mit leichten Kreisbewegungen die Stange an der Spitze zu massieren.
Willi, Gummistiefel.
Kannst du den Jungs auch mal ein Eis geben?
Willi, ja, Moment mal.
Lutschfinger, oder Lutschfinger?
Sicher, Lutschfinger.
Wie immer, Willi.
Lutschfinger. Hildrud, zwei Lutschfinger, ja, für die Jungs bitte.
Ja, Willi, ja.
Kommt ihr nachher mit ins Wasser? Ich habe Taucherbrillen mit. Die kann ich euch geben. Dann könnt ihr gucken, was ich unter Wasser mache. Ja,
ja, Willi.
Hildrud reicht die Lutschfinger über die Theke. Wir packen sie aus und rennen los.
Bis gleich, Willi. Ja, bis gleich.
Hier wird nicht gerannt, verdammt normal.
Setzen uns an den Beckenrand. Der Pastor schwimmt seine Bahn. Wie jeden Abend.
Warum eigentlich Gummistiefel? Also bei Willi meine ich.
Das hat irgendwas mit Puff zu tun oder so.
Puff? Da sind so Frauen so in einem Haus, die ziehen sich Gummistiefel an und da macht sie seinen Pimmel irgendwie dazwischen oder so.
Wie? Warum denn?
Weiß nicht. Die kriegen dann dafür Geld, glaube ich.
Aber der Willi ist doch eklig.
Naja, vielleicht kriegen die auch deswegen Geld.
Und warum eigentlich Taucherbrillen? Ist es auch, weil die aus Gummi sind?
Nee, aber das ist lustig.
Was?
Mit den Taucherbrillen. Hast du das noch nie gemacht?
Nee, wieso?
Echt nicht?
Ah, da kommt er endlich.
Willi steht vor uns. Ein Badehandtuch um die Hüfte gewickelt. Zwei Taucherbrillen in der Hand. Grinst.
Aber du, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ja?
Der, die er Edgar reicht, legt ein 5-Mark-Stück.
Beichte. Das Muster der Gehwegplatten auf dem Bürgersteig ist unregelmäßig. 5:03.
5:03. Ich bin zu Fuß unterwegs. Hab's eilig. Darf aber nur auf die dunklen Gehwegplatten treten. Sonst bringt die Meinhof-Bande meine Oma um und ich komme in die Hölle.
hell, hell, hell.
Dunkel, dunkel.
Hell, 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 hell.
Dunkel.
Mist, daneben. Okay, ein Fehlversuch ist erlaubt. Okay, okay. Beim nächsten Mal stirbt meine Oma. Hell, 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 dunkel, dunkel. Hell, dunkel, hell, hell, hell.
Edgar kommt von hinten mit dem Fahrrad, schlägt mir auf den Rücken.
Ich stolpere und lande mit dem rechten Bein auf einer hellen Gehwegplatte. Scheiße.
Belegst du die Sünden oder was?
Boah, ey, hast du mich erschreckt.
Lass gehen, Mann. Beichte fängt gleich an. Hast du auch keinen Bock?
Nee.
Dann lass uns doch schwänzen. Eistee oder so.
Nee, zu gefährlich. Weißt du schon, was du sagst?
Wie?
Na, Sünden.
Was weiß ich. Immer das Gleiche. Ist doch scheißegal. Ich kann sowieso nichts machen. Egal, was du dem erzählst.
Auch nicht, wenn man jemanden umgebracht hat?
Nee, die hat doch Schweigegelübde.
Ja gut, trotzdem. Irgendwas muss man ja sagen. Was sagst du denn immer?
Ach, zu meinem Bruder Arschloch gesagt, meiner Mutter Geld gemobst und so.
Und was ist mit Willi?
Was?
Das ist doch auch eine Sünde, glaube ich.
So ein Quatsch.
Aber der hat uns doch Geld dafür gegeben.
Ja und? Sag das bloß nicht.
Aber Lügen ist auch eine Sünde. Kein Bock, in die Hölle zu kommen.
Wenn du nichts sagst, hast du nicht gelogen. Komm, steig auf, ich nehme mich mit.
So, oh. Gut, jetzt geht's los. Ja. Ja.
Phosphor.
Edgar greift langsam mit beiden Händen unter einen großen Stein am Ufer.
Über uns, am steilen Hang, steht das alte, halb abgerissene Krankenhaus, in dem ich geboren wurde. Die grün gekachelten Wände des Inneren liegen frei. In einer Wolke aus Staub lagen Bagger, Bauschutt auf LKWs. Einiges ist den Hang runtergerutscht und im Bach gelandet.
Edgar kniet sich hin, um tiefer unter den Stein zu greifen. Wasser läuft in seine Gummistiefel. Vorsichtig zieht er eine große, zappelnde Forelle aus dem Bach. Hält sie über seinen Kopf, lacht sie an und gibt ihr einen Kuss aufs Maul. Der Fisch schnappt nach Luft. Ich schließe die Augen, weil ich weiß, was jetzt kommt. Edgar greift mit Zeige und Mittelfinger hinter die Kiemen. Reißt den Kopf mit Wucht zur Seite. Das kracht.
So, eine brauche ich noch.
Öffne die Augen.
Abendessen.
Ein Tropfen Blut fällt ins Wasser.
Oh, hab aber keinen Bock mehr.
Edgar steht barfuß im Bach.
Eine halbe Stunde noch. Wenn ich dann keine habe, hauen wir ab, okay?
Stopft die Forelle in einen Gummistiefel.
Na gut.
Und schmeißt ihn ans Ufer.
Was ist denn das hier? Blätter.
Nein, ich meine das komische Teil da.
Wo?
Unter Wasser.
Was wohl? Verrostete Cola-Dose.
Ich greife ins Wasser.
Nee, wird der umfallen.
Edgar geht
ist
weiter.
Ist ja ganz rund unten.
Das Teil ist schwer.
Es ist hier rund geworden, wegen Druck oder
Rost
so.
Rostblätter teilweise ab. Aus einem schmalen Riss läuft etwas helle Flüssigkeit.
Wie geht's?
Die glüht oder brennt.
Was? Das Teil, vielleicht von Außerirdischen? Wieso? Schmeiß mal rüber.
Das Teil fliegt mit einer Drehung durch die Luft zu Edgar.
Lass mal aufmachen, das Teil. Wie denn? Einen spitzen Steinhorn oder so. Nee, lieber nicht. Da ist vielleicht so eine Masse drin, die ganze Welt zerstört. Habe ich schon mal in so einem Film gesehen. Hast du das? Was ist das? Das ist so ein Wagen mit Megafon auf dem Dach. Der ist hier gestern schon mal durchs Dorf gefahren. Wegen was? CDU oder so? Nee, die suchen doch Verbrecher. Wegen diesem Mann im Unterhemd im Fernsehen. Die haben den gefangen oder so. Hier im Dorf? Glaub schon. Das hat doch bestimmt was mit dem Kranz zu tun. Die Erwachsenen reden doch dauernd über den. Der hat irgendwas gemacht.
Ja, stimmt. Irgendwas muss der gemacht haben. Meinst du, der ist von der Bande?
Das müssen wir rausfinden. Wir sind doch Detektive. Hast du die Bombe noch?
Wieso Bombe?
Dann spielst du das eine Rauchbombe. Die schmeißen wie beim Kranz durchs Fenster und röcheln die ganze Bande aus.
Gute Idee. Dann kassieren wir die Knete. 500.000. Los, komm.
meine Damen und Herren, wir wollen zunächst einmal erfahren, wie es in Stuttgart-Stammheim aussieht.
Isolation.
Die Leitung, die Verbindung.
Kein Lebenszeichen von Schleier.
Hören Sie mich?
Ja, jetzt höre ich Sie wieder.
In Bonn wird per Eilverfahren das Kontaktsperregesetz verabschiedet.
Ja, also hier in Stammheim im 7. Stock der Vollzugsanstalt brennt nur in 3 Zellen Licht. Hier sind keinerlei Vorbereitungen für eine Freilassung der inhaftierten Bader Ensslin und Co. erkennbar.
Wir sind oberhalb der Kirche. Das Haus des Bürgermeisters ist das letzte vom Friedhof.
Der strahlend weiße Neubau sticht zwischen den alten Fachwerkhäusern heraus.
Bestimmt was nicht. Lass uns abhauen.
Wie denn, wenn man eine Kette abbisst? Siehst du irgendwas Auffälliges?
Nee.
Der Thorsten war die ganze Woche nicht in der Schule.
Beim Training auch nicht.
Und der Arne?
Auch nicht. Aber wenn der Sonntag nicht zum Spiel kommt, dann bin ich vielleicht Mittelstürmer. Das ist sonst bestimmt wieder nur auf der Ersatzbank.
Vielleicht sind die auch weggefahren.
Nee, sind doch keine Ferien.
Ich halte das rostige Ding in der Hand und starre auf das Haus.
Aber der Briefkasten, guck mal, der ist ganz voll.
Die Jalousien sind bis auf einen schmalen Spalt heruntergelassen.
Der spukt es bestimmt.
Klar, wenn Vollmond ist, dann laufen hier die ganzen Leichen vom Friedhof rum.
Hast du schon mal eine Leiche gesehen?
Nee, du?
Nee, also nicht in echt.
Was meinst du, wo die Verbrecher sind?
Die Meinolf-Bande? Die sind bestimmt hinterm Garagentor.
Meinst du?
Klar. Und die haben echte Maschinengewehre. Habe ich im Fernsehen gesehen. Die sind da auf so ein Autodach gesprungen, wo der Schleier drin war. Und die haben alle erschossen. Also alle, die sonst noch im Auto waren. Durchs Dach durchgeschossen auch. Aber auch durch die Scheiben.
Und den Schleier, den haben sie nicht getroffen, oder wie?
Den wollten sie, glaube ich, nicht treffen. Der ist jetzt in meinem Fernsehen. Hast du es nicht gesehen? Tagesschau?
Da muss ich immer ins Bett.
Ich erst danach. Der ist irgend so ein Präsident von Arbeit oder so.
Wer?
Na, der Schleier.
Mein Vater wurde auch schon mal angehalten. Auf der Autobahn, aber von der Polizei. Die hatten auch Maschinengewehre. Und überall waren Hubschrauber in der Luft.
Warum denn dein Vater? Der ist doch Elektriker.
Als Elektriker kann man auch Bomben bauen.
Scheiße!
Was denn?
Kommt der Pastor.
Na und? Der will doch bestimmt nur zum Friedhof.
Na Jungs, was macht denn ihr hier?
Wir waren Blumen gießen. Auf dem Friedhof.
Bei wem denn?
Josefs Opa.
Ja, und was macht er jetzt hier?
Meine Kette ist abgegangen.
Sag mal, du und der Thorsten, ihr seid doch ein Jahrgang, oder?
Ja, klar.
War der Thorsten eigentlich heute in der Schule?
Nee, die ganze Woche nicht.
Teufelsküche. Es regnet. Ich stehe an der Hauptstraße. Feierabendverkehr. Die Metzgerei, in der Tante Betty arbeitet, ist auf der anderen Straßenseite.
Okay, wenn ich es schaffe, mit Augen zu über die Straße zu gehen, dann bin ich Sonntag beim Spiel gegen Rüringhausen kein Ersatzspieler. Okay, die Wette gilt. Nee, das ist zu gefährlich.
Doch, das geht.
Nee, doch. Nee. Lieber Gott, entschuldige, dass ich auf diese blöde Wette eingelassen habe. Aber bitte hilf mir, dass ich heil über die Straße komme. Bitte mach, dass ich in Mathe keine 6 habe. Und wenn ich eine 6 habe, dann mach bitte, dass die Meinolf-Bande die Schule in die Luft sprengt. Und bitte, lieber Gott, mach, dass gerade keiner in der Schule ist, wenn die Bombe explodiert. Entschuldige, dass ich dich um so viel bitte.
Ich warte auf eine Verkehrslücke. Schließe die Augen und renne los.
Winzel einmal.
Zweimal.
Springe auf den Bürgersteig. Und stoße gegen etwas Weiches.
Junge, öffne die Augen. Von allen guten Geistern
die alte Frau Kerkhoff. Ich bin verwirrt. Dachte, sie sei tot. Letzte Woche gestorben.
Ach, ja, guck mal. Bist du nicht vom Schäfershelm oder Jüngste?
Ja.
Ja, das sieht man doch ganz, der Helmut. Der war doch auch mal ein Schüler von mir. Lange, lange her. Und deine Mutter, das ist doch eine geborene Sondermann, ja?
Nee, Bilcher.
Bilcher? Aber ja, sicher. Da ist doch der Vater in Russland geblieben.
Nee, der war doch in Frankreich.
Neben uns hält ein Wagen.
Also, ich muss dann auch mal...
Bürgermeister also, steigt aus.
Ja, gut. Also,
achtet uns Junge, nicht.
Dann grüß mal deinen Papa und die Mama.
Ich renne los zur Metzgerei. Meine Tante steht hinterm Tresen und bedient eine Frau.
Soll es noch ein bisschen mehr sein? Sind jetzt 480 Gramm.
Nee, Betty, danke, ist gut so.
Die Frau schaut auf das Plakat mit der Meinhof-Bande, das an der Wursttheke hängt.
Also wenn es nach mir ginge, sollte man die Todesstrafe wieder einführen. Diese Verbrecher, vor denen ist man ja nirgends mehr sicher. Schlimm.
Ja, man traut sich ja bald nicht mehr aus dem Haus. Ach, Josef, dich habe ich ja gar nicht gesehen. Schick dich die Mama? Sollst du für mich zur Apotheke rübergehen? Das ist aber lieb von dir. So, Käthe, das macht 6x30.
Ja, warte, hier.
Und pass auf, dass sie dich nicht kriegen wollen.
Oh, Betty, was sollen sie denn mit so einer alten Frau wie mich?
Ja, und da sagst du was. Tschüss, Käthe, und grüßen wir den Heinz.
Ja, tschüss.
So, mein Junge, hier ist das Rezept. Und warte, ich gebe dir noch ein Stück Fleischwurst.
Tante Betty ritzt das obere Ende mit einem Messer ein und zieht ein Stück Pelle ab, aus der die Wurst quillt. Ich denke an Willis Pimmel unter Wasser. Ekel mich. Strecke aber trotzdem die Hand aus und nehme das fettige Teil.
Ich komme nachher bei euch vorbei und hol mir die Medikamente ab. Tschüss, mein Junge.
Ich gehe raus. Renne durch den Regen zur Apotheke. Da steht er, der Bürgermeister. Ich bin ein Detektiv und versuche möglichst unauffällig zu sein.
Burkhard, du weißt doch. Ich habe immer zu dir gehalten.
Ich stelle mich leise auf
aber
die Personenwaage neben
Punkt
dem Eingang.
Nee, ich meine, du kennst mich ja jetzt schon eine ganze Weile und...
Ich stelle mich auf ein Bein.
Ich gebe nicht viel auf das, was so geredet wird.
Dann auf die Zehenspitzen.
Die Sache mit dem alten Krankenhaus. Nee, an dem Punkt hast du das fast zum Überlaufen gebracht.
Der Apotheker guckt genervt zu mir rüber.
Mensch, Junge! Jetzt
ich denke, dass der Kranz sicher Chemikalien kaufen möchte,
das ist doch kein Turngerät,
mit denen die Meinhof-Bande dann eine Bombe bauen
und
kann.
Und schmier mir nicht alles mit dieser Wurst voll. Also Burkhard, nichts für ungut. Und was diese Medikamente angeht, also ohne Rezept, dieses Mittel, es tut mir wirklich leid, aber da kann ich nichts machen. Da komme ich doch in Teufels Küche.
Bastard.
Wo hattest du eigentlich die Kohle her?
Von Willi.
Echt? Und musstest du dafür irgendwelche komischen Sachen machen?
Nee.
Echt nicht?
Nee.
Wir sitzen im Park, am kleinen Teich. Essen Eis und glotzen auf die beiden weißen Enten, die wir auf dem Viehmarkt gekauft und hier ausgesetzt haben.
Papa hat gesagt, das hätten wir nicht tun dürfen, weil es keine wilden Enten sind oder so.
Wie meint er das?
Ich glaube, weil die anders aussehen als die anderen.
Ja klar, das könnten wir sie auch nicht erkennen.
Aber die vermischen sich dann wohl mit den anderen.
Vermischen? Du meinst kreuzen.
Genau, kreuzen. Wenn die sich kreuzen, dann kommen da wohl Bastarde raus, hat Papa gesagt.
Anarchie. Das Radio läuft. Sonderberichterstattung. Die entführte Lufthansa-Maschine Landshut steht nach mehreren Zwischenlandungen am Rand des Wüstenflughafens in Dubai.
Eine Mutter rollt den Teig für einen Pflaumenkuchen aus. Tante Betty kommt in die Küche, stellt eine weiße Plastiktüte auf den Küchentisch und setzt sich.
Wo willst du hin, Jo?
Edgar ist draußen. Wir wollten mit dem Fahrrad...
Nee, erst Schularbeiten.
Ist doch erst für Montag.
Jetzt mach mal, dann hast du es hinter dir.
Tante Betty kramt in der Plastiktüte rum.
Hier. Ada, das ist was ganz Feines. Tata, bestellt und nicht abgeholt. Da kriegt ihr jetzt erstmal die Hälfte von ab. Das schaffen wir ja gar nicht alleine.
Was ist denn das?
Tata? Das ist ganz zartes Rinderfilet. Zweimal durch den Wolf gedreht. Das isst man am besten roh. Hier, probier mal.
Wie geht's?
Wer bestellt denn sowas hier? Die Frau Kranz, die hat heute Morgen angerufen.
Jetzt fang mal an, Jo.
Ich kapier das aber nicht.
Lies dir die Aufgabe erstmal richtig durch.
Was mir Salomes Enne heute erzählt hat?
Was denn?
Die Kranzens kriegen wohl anonyme Anrufe. Und auch Briefe.
Anonym? Und woher will die Enne das wissen?
Ihre Nachbarin putzt bei denen.
Was soll denn da drinstehen?
Ach, weil der doch fremdgegangen sein soll. Das geht um diese Schwimmbadgeschichten. Bei Abrahams.
Oh, was er so erzählen.
Ich sag dir, erst hieß es, er wäre bei den Damen rein, die sich gerade umziehen. Dann erzählen sie, sie wären alle nackt im Schwimmbad gewesen. Und jetzt erzählt man sich, er soll mit einer Frau in einem Zimmer verschwunden sein. Mal gespannt, was sie nächste Woche wieder haben. Dieses ganze Gerede. Ich sag dir, die Kranz soll's wohl auch schon mit den Nerven haben. Ist ja auch kein Wunder, Woll. Mhm. Aber die armen Kinder, die kriegen doch sicher auch was mit von dem ganzen
so,
Theater.
So, weiß jetzt mal langsam, was sie tun muss?
Nenne 5 Beispiele von Wörtern, die aus 3 Nomen zusammengesetzt sind.
Nomen?
Namenswörter.
Ach so. Wie Fleischwurst vielleicht?
Sind aber nur 2, Betty.
Nackensteak, nee.
Vielleicht, Schwimmbadgeschichte.
Schwimmbadgeschichte, jo. Aber das schreibst du jetzt nicht auf, oder?
Ah, Arbeitgeberpräsident, oder?
Ja, das geht.
Kontrollturm? Armeefahrzeuge? Scharfschützen? Ich sag dir, Ada, wenn sie die nicht langsam kriegen, diese Terroristen. Die machen doch mit uns, was sie wollen.
Mist, mein Füller ist alle. Haben wir noch Patronen, Mama?
Vor deiner Tischschublade.
Ich stecke mir eine volle Patrone zwischen die Zähne und versuche, die Leere aus dem Füller zu ziehen. Klemmt. Ich ziehe stärker. Beiße dabei aus Versehen zu. Ein dunkelblauer Tintenstrahl fliegt auf Tante Betty zu. Plup.
Josef!
Landet auf ihrem grauen Mantel.
Oh.
Tante Betty sitzt da, wie erschossen. Starrt mich mit weit aufgerissenen Augen an.
Blicke. Das Bundeskriminalamt füttert seinen Computer.
Mit Vorrang wird nach einer kleinen
Rasterfahndung,
besonders gefährlicher Bandenmitglieder gesucht.
Straßensperren und Passkontrollen.
Susanne Albrecht,
Friederike
26
Krabbe,
Jahre.
27
sie
Jahre.
Hat braun-schwarze Haare
sie ist
und grün-braune Augen.
Groß, hat
auffallend
Augen
auch ihre Stupsnase und der kleine Mund.
Angelika Speitel ist 1,64 Meter groß. Er hat sie hat mittelblondes Haar, lückenhafte graue Zähne und auseinanderstehende Augen.
Ach komm, Karl, jetzt fang du nicht auch noch an mit dem Quatsch.
Herr Reuter, unser Dorfpolizist, sitzt an seinem Schreibtisch, raucht und telefoniert.
Ja.
Als er mich sieht, lächelt er
ja, sicher.
Und gibt mir mit der Hand ein Zeichen, dass ich mich gedulden soll.
Aber das ist hier eine Polizeistation, kein Kaffeekränzchen.
Auf der vergilbten Wandtapete neben mir hängt ein Fahndungsplakat mit der Meinolf-Bande.
Was interessiert mich, wer mit wem in welchem Schwimmbad?
Ich frage mich, ob die Verbrecher also, darauf alle in die Garage vom Bürgermeister passen.
In meiner
Die schwarz-weißen Gesichter gruseln mich.
Ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Apropos.
Susanne Albrecht starrt mich an.
Samstag soll ja auch nochmal schönes Wetter geben.
Sieht ein bisschen aus wie meine Deutschlehrerin.
Jo, das hast
daneben
das.
Christian Klar. 28 Jahre. Blaue Augen. Ausgeprägter Adamsapfel.
Bitte die Würstges und die Koteletts. Du kannst ja das Bier besorgen, oder? Okay, hör mal, ich muss jetzt mal wieder an der Arbeit. Ich habe hier Kundschaft. Jo, Karl. Mach's gut, stell die Pullen für Samstag kalt, woll? So. Kleiner Mann, jetzt zu dir. Wo brennt's denn?
Ach, ich hab da so ein Ding gefunden im Bach. Das ist ungefähr so groß und ist ganz rostig. Und Edgars Opa hat gesagt, es könnte was aus dem Krieg sein.
So, und wo hast du's gefunden?
Nein, Bach.
Und wo ist das Teil jetzt?
Na, bei Edgar im Garten.
Naja, dann werde ich mir das wohl mal anschauen müssen. Aber jetzt wollte ich erstmal noch zur Blutspende. Danach hätte ich eigentlich Feierabend. Aber ich kann ja noch kurz vorbeikommen, liegt auf dem Weg. So 5:30, ja?
Ja, gut.
Ist noch was?
Also...
Was denn, mein Junge?
Ach, nichts.
Na los, komm, raus mit der Sprache.
Also wegen der Meinolf-Bande.
Welche Meinolf-Bande?
Na, die auf dem Plakat.
Ah, du meinst die Terroristen?
Ja, ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen,
Na, also, wo die sich verstecken. Also, vielleicht verstecken.
Oh, wirklich? Na, dann schieß mal los.
Na ja, also, ich dachte, der Bürgermeister, weil über den auch so viel geredet. Also, die Erwachsenen. Und ich dachte, und der Edgar auch, also, dass die da im Haus sein könnten.
So, so. Da habt ihr also ein bisschen Detektiv gespielt, wie? Und du meinst, die Bande hat sich bei unserem Bürgermeister versteckt? Weil der hat doch schon Ärger genug. Aber wenn du das sagst, dann werde ich der Sache natürlich mal nachgehen.
Qualm. 2 Stunden später. Wackelige Aufnahmen in flirrender Hitze. Die entführte Lufthansa-Maschine steht in der Wüste. Wir schalten den Fernseher aus und rennen raus. Über den Hof in den Garten, vorbei an meinem Vater, der Feierabend hat und mit einer Flasche Bier in der Hand bei Onkel Schulte am Zaun steht.
Wir legen uns auf die Wiese, kauen auf Grashalmen rum und beobachten Kondensstreifen, die breiter werden und sich langsam auflösen. Zwischen unseren Köpfen liegt das rostige Teil aus dem Krieg.
Riecht irgendwie komisch. Nach Streichholz oder so.
Stimmt, Streichholz. Das ist eigentlich ausgeprägter Adamsapfel.
Keine Ahnung, wieso.
Das stand unter so einem Foto von so einem Verbrecher auf dem Plakat. Ausgeprägter Adamsapfel.
Ach so. Ist das nicht das Ding hier am Hals, was du bei den Erwachsenen beim Sprechen immer rauf und runter geht?
Weiß nicht. Kann sein. Auf jeden Fall, wenn ich die Belohnung kriege, dann kriegst du natürlich die Hälfte ab. Wir sind ja zusammen drauf gekommen.
Wenn ich so viel Geld habe, dann kaufe ich ja erstmal den Big Jim. Und einen Big Jim-Wagen. Dann noch Big Jack. Das ist der, der die Bretter durchhauen kann. Der hat auch diesen Karatearm, wenn man auf den Rücken drückt. Der macht ja so hier. Huah! Habe ich in der Werbung gesehen.
Habe ich auch gesehen. Haben die alle, glaube ich. Ich hole mir auf jeden Fall Big Jeff und den Jungle Truck. Da kann man Nilpferde mitfangen.
Was machen die denn da?
Wer?
Der Vater und der Schulte. Ich muss erst mal gucken gehen.
Onkel Schulte kniet vor dem nagelneuen Rasenmäher und liest in der Gebrauchsanweisung. Mein Vater schraubt mit einem Spezialschlüssel an der Zündkerze rum.
Helmut?
Jo?
Hast du im Karton so eine Metallmuffe gesehen?
Boah, kann sein. Da war, glaube ich, noch so ein Ding, da wusste ich aber nicht, wofür das taugt. Das
brauchen wir als Zwischenstück für den Schlauch.
Ja. Hier, Erich.
Kannst du das da an den Auspuff dran fentern?
Jo?
Onkel Schulte geht zu einem Maulwurfshügel.
Helmut, so jetzt ja. Den Schlauch da reinschlopfen. Ja.
Genug gefuckelt, war nicht?
Jo. Hast du den Schock reingemacht?
Hab ich.
Dann mal los. Also die Messer müssen hochgestellt werden.
Hab ich auch schon, Erich.
Mein Vater zieht am Seil vom Motor. Einmal, zweimal, dreimal. Der Rasenmäher springt an. Onkel Schulte gibt Gas.
Und gucken, ob Qualm rauskommt.
Gut, mach ich. Jo, Erich, funktioniert. Hier kommt Qualm raus. Guck mal, Jungs, wenn es da drüben qualmt, dann heißt das, dass diese beiden Maulwurfshügel miteinander verbunden sind. Versteht ihr?
Und hauen die dann ab, die Maulwürfe, wenn die das riechen?
Nee, hör mir auf, das wär's ja noch. Die werden natürlich vergast. Jo, Erich, hier ist auch gut. Wie lange muss das denn pro Tunnel?
10 Minuten, glaube ich, müsste reichen.
Da kommt der Reuter.
Wer kommt?
Reuter, der Polizist.
Was will der denn hier? Hat doch alles seine Richtigkeit, was wir hier machen. Tag, Klaus.
Tag, Helmut. Ja, das ist ja mal patent hier, wirklich raffiniert.
Was gibt's denn, Klaus? Möchtest du erstmal eine Pulle Bier?
Jo, Helmut. Ach, dein Junge hat mir erzählt, der hätte da so ein Ding aus dem Krieg gefunden. Deswegen bin ich hier, wohl.
Ja. Mach mal eben aus, Erich.
Wir sind aber noch lange keine 10 Minuten.
Egal, wir machen nachher weiter.
Na, dann lass uns mal gucken, wohl.
Wir steigen über den Zaun in Edgars Garten.
Das ist aber ganz schön schwer. Aber ich weiß jetzt auch nicht, da kommt ja Qualm raus.
Wo habt ihr das denn her, diese Blagen? Das ist doch... Ja, sicher, das ist eine Phosphorhandgranate.
Was?
Ja, hier war der Stiel dran und hier ist ein Entzünder. Mann, er ist noch intakt. Schmeiß das Ding weg, Klaus. Ist doch scharf.
Weg, Kinder, sofort weg hier. Und keiner rührt mir das Ding an. Pass einen Moment hier auf, Helmut. Ich hole eben das Flatterband aus dem Auto und dann werden wir es richtig weit vor mir
anfangen. Schüssel treiben. Vor der alten Scheune, in der die Jäger feiern, steht ein VW-Transporter. Auf der Ladefläche ist ein mit Tannenzweigen geschmückter Aufbau aus Dachlatten befestigt.
Tote Hasen und Füchse hängen kopfüber am Gestell. Das Blut, das aus ihren Einschusslöchern und ihren Mäulern tropft, verschwimmt in der Pfütze auf dem Pritschenboden zu einem wässrigen Rosa. Ein Jäger schneidet mit einem Taschenmesser am Hinterlauf eines Hasen rum.
Ja. Was machen Sie denn da?
Ja, da guckst du, hä, kleiner Schäfers. Guck hier, den hier. Den muss ich noch dahin hängen. Der wurde zum Schluss geschossen. Beim Kesseltreiben.
Wie denn Kesseltreiben?
Ja, weißt du denn gar nicht Bescheid, hör mal? Das ist so. Jäger und Treiber stellen sich auf einem Feld in einen großen Kreis auf. Ne? Dann geht's los. Die Treiber machen wildes Getöse und alle rücken langsam immer mehr zusammen. Mhm. Kannst du dir ja vorstellen, wenn der Kreis immer enger wird, dann kriegt es der Hase irgendwann mit der Angst zu tun und dann rennt er los. Dieser hier, der hat sogar aus dem Kessel rausgeschafft, solche Haken hat er geschlagen. Aber es hat ihm nichts genützt, wohl?
Ja, ich wollte eigentlich zu Edgar. Der war heute Treiber.
Ja, sicher. Der ist in der Scheune. Der kann gut Hilfe brauchen. Nach so einer Jagd haben alle Durst, wohl?
So, jetzt kommen wir mal zum förmlichen Teil dieser Treibjagd. Wolfgang, aufstehen!
In der Scheune sind Bierbänke und Tische aufgebaut, an denen die Jäger und Treiber essen und trinken.
Das hohe Jagdgericht hat gesagt, und du wirst im Vergehen für schuldig gesprochen, nicht weitgerecht bekleidet zur Treibjagd erschienen zu sein.
Auf einem der Tische steht der dicke Bücker und hält eine Rede.
Hast du was zu deiner Entlastung vorzutragen?
Sein Mund glänzt fettig. In der Hand hält er einen dicken Knochen.
Ich war Sargträger auf der Beerdigung von Frau Kerkhoff.
In dem noch ein Stück schwabbeliges Fleisch hängt.
Habt ihr die gute Frau Kerkhoff denn wenigstens ordentlich totgesoffen? Wenn die Strafe vollzogen wird, bleibt mir nochmals allen Beteiligten recht herzlich zu danken. Erlegt wurden 16 Hasen, 7...
15, hör mal!
15?
Ja, sicher! Der eine ist doch wieder weggelaufen.
Ja, sicher. Also, 15 Hasen und 7 Enten. Davon 2 Hausenten, die irgendwelche Bastarde hier ausgesetzt haben.
Ich gehe zu Edgar, der hinter der Zapfanlage steht und klaren Korn aus einer Flasche frisch gezapftes Bier schüttet.
Was machst du denn da?
Diese Schweine, die haben uns beiden Enten erschossen.
Was?
Ja klar, das werden die büßen.
Aber ist das nicht gefährlich? Schnaps im Bier?
Ach, die kriegen davon nur einen ordentlichen Schädel. Strafen muss sein. Hier, mach du schon mal die Pinnekiste voll. Die wollen gleich anstoßen nach der bescheuerten Rede.
Igitt, da ist ja Lippenstift dran.
Ja, das merken die sowieso nicht.
Edgar nimmt einen großen Schluck aus einer Fanta-Flasche.
So, jetzt...
Hier, trink mal.
Fanta?
Trink mal. Hab Bier reingemacht, ist unauffälliger.
Boah.
So was sind da wirklich mit euch auf diesen Tag
anstoßen.
Wir gehen durch die Reihen und verteilen den Korn.
Prost!
Die Männer heben die Gläser in die Höhe. Kippen den Schnaps runter. Die Frauen gehen mit einem Bollerwagen an die Tische. Sammeln die Teller ein und spachteln die Essensreste in einen großen weißen Plastikeimer.
Kriegen das die Schweine, was da im Eimer landet?
Ja klar, Schweine fressen alles.
Auch Schweinefleisch?
Alles. Guck mal, wie der dicke Bücker frisst. Boah, wie ein Schwein. Der sieht auch aus wie ein Schwein. Dann kann er ja auch aus dem Eimer fressen. So, der kriegt erstmal Magenbetteinsbier. Für die Verdauung. Genau, Schweine saufen auch alles. So, noch ein bisschen Schaum vom Spülwasser für das fette Schwein. Jetzt sieht es auch gleich wieder wie Bier aus. Ich muss pinkeln. Hier, kannst du gleich auf dem Weg zu diesem fetten Bücker mitnehmen.
Ja.
Draußen ist es dunkel. Unter einem kleinen Dach ist eine Pissrinne an die Wand geschraubt. Der dicke Bücker und ein anderer Jäger stehen breitbeinig neben mir. Bücker zieht an einem Zigarrenstummel, während es unten aus ihm rausplätschert.
Hör mal, der wird Augen machen. Wenn der den Hasen sieht, das sag ich dir.
Yo, ich hoffe nur, dass das nicht ein bisschen zu viel war.
Wie jetzt?
Das habe ich doch eigentlich als Witz gemeint. Aber der Hubert, der bekloppte Hund, der rennt gleich los und hängt den Hasen an die Haustür.
Und warum hat er die Ohren abgeschnitten?
Was weiß ich. Du, der hat auf jeden Fall mit dem Kranz ein dickes Ding am Laufen. Dem ist mit dem alten Krankenhaus nicht der erste Auftrag flöten gegangen, das sag ich dir.
Hubert schiebt sich zwischen die Beine.
Wenn man vom Teufel spricht.
Stützt sich mit dem Unterarm an der Scheunenwand ab und kotzt dir die Pissrinne.
Boah, immer du Ferkel.
Eisbein mit Kartoffelsalat.
Geht's noch?
Mensch, Hubert, sag mal, was hat dich denn geritten?
In der Scheune wird gesungen. Einige stehen auf den Bänken.
In meinen jungen Jahren, da ging ich oft zum Wald.
Edgar schüttet immer mehr Schnaps in die Biergläser.
Hey Edgar, guck dir den mal an. Ja, pass auf, der tanzt gleich mit einem toten Fuchs. Hab ich schon mal gesehen. Nee, da, der Pastor.
Oh, der sieht ganz schön sauer aus.
Der Pastor steht im Eingang, hält einen toten Hasen ohne Ohren hoch, geht in die Scheune und schmeißt den Hasen auf einen der Tische.
So, jetzt reicht's. Das Maß ist voll, schon lange. Also, wer war das? Ja, natürlich keiner. Ich frage noch mal, wer war so feige und hat den Hasen beim Bürgermeister an die Haustür gehängt?
Dubai.
A und N habe ich schon fertig.
Ah ja, super. Hier, ein M für Meinolf. Das B. Dass wir nur Bild-Zeitung haben, ist vielleicht komisch, oder?
Wieso? Gar nicht. Bild-Zeitung hat doch jeder zu Hause. Kann dann also auch jeder gewesen sein.
Stimmt eigentlich. Guck mal, hier ist ein Bild von diesem Schleier.
Opa hat gesagt, dass der ein Nazi war.
Nazi? Ist das was mit Hitler, oder?
Ja, genau. Ich brauche noch ein R und ein... Schreibt man frei mit Vogel-V oder mit F?
Mit Vogel-V.
Also dann haben wir bis jetzt an die Meinholf-Bande. Lass die Kinder frei. Sonst was eigentlich?
Sonst gehen wir zur Polizei.
Super, reimt sich ja sogar. Aber meinst du, dass die denn Angst kriegen, wenn sie das lesen?
Ja, bei anonymen Briefen kriegen die immer Angst. Deswegen macht man die ja.
Was ist eigentlich Dubai? Also wo dieses Flugzeug steht?
Das ist eine Wüste, glaube ich. Die Wüste Dubai. Was machen wir eigentlich mit dem Brief? Ich meine, der Briefkasten war ja voll vorgestern. Nachher lesen die den nicht mal.
Den schieben wir heute Abend unterm Garagentor durch. Direkt zur Meinungsbande.
Asche. Samstagmittag. 12 Uhr.
Ich gehe aus dem Haus. Meine neuen Fußballschuhe mit abschraubaren Metallstollen klackern auf den Gehwegplatten.
Das Spiel fängt um 13 Uhr an.
Ah, Tag Josef. Gegen wen spielt ihr heute?
Rüdinghausen, Pokalspiel.
Onkel Schulte hat sein Auto eingeseift und schüttet nach und nach Wasser aus Eimern über den Wagen. Der rote Lack glänzt in der Mittagssonne. Es riecht nach Erbsensuppe.
Mal, weißt du eigentlich, wer gestorben ist? Hast du was gehört? Die Totenglocken hören ja gar nicht mehr auf zu läuten.
Nee, keine Ahnung.
Na dann.
Wenn ich heute aufgestellt werde, schieße ich Tore. Das weiß ich. Wenn der Thorsten heute da ist, dann bin ich bestimmt wieder nur Ersatz. Okay, wenn ich es schaffe, mit 150 Schritten bei der Eisdiele zu sein, 100 Schritte, dann ist der Thorsten heute krank. Okay? Okay. Wenn nicht, bin ich Ersatz. Okay? Okay. Ab jetzt. 1, 2, 3, 4. Ich verändere beim Gehen die Schrittlänge 6, und Geschwindigkeit. 7, 8. Vor dem Zeitungsladen stehen ein paar Erwachsene. Sie unterhalten sich aufgeregt 18, mit Herrn Reuter, 18, unserem Polizisten. 16. Beachten mich nicht. 18. Ich gehe an ihnen vorbei. 19, 20. 21. 22. 23. 24. Ich komme an der Schlachterei 20, vorbei. Ich sehe durch Schaufenster Tante Betty, die hinter dem Tresen steht und mir zuwinkt. Ich frage mich, warum sie heute nicht lacht. Wie sonst immer, wenn sie mich sieht. 34, 35, 36, 37. An der Kreuzung bleibe ich stehen. Einige Polizeiwagen kommen die Straße runter, aus Richtung Friedhof. 1, 2, 3, 4, 5. Sie fahren langsam und ohne Blaulicht an mir vorbei. Biegen ab auf die Bundesstraße. Da kommen 3 Krankenwagen. Irgendwas stimmt hier nicht. Fahrer und Beifahrer rauchen, haben starre, bewegungslose Gesichter. Ich gehe weiter. 94, nehme 2 Schritte 95, auf einmal, um die Wette 96, zu gewinnen.
97, 98, 99, 100.
Geschafft? Ich gehe die steile Straße zum Fußballplatz runter. Siegessicher.
Ist die Aufstellung für heute schon klar?
Nee.
Ist irgendwas?
Weißt du noch gar nichts?
Wie, was denn?
Der Thorsten.
Was ist der Thorsten?
Der ist tot.
Was?
Ja, der kleine Bruder auch und die Eltern auch. Die haben sich selber umgebracht. Alle.
Ja, alle.
Nur der Arne hat überlebt.
Einige Jungen spielen sich schon warm. 2 schieben den Markierwagen. Ziehen mit weißer Kreide die Außenlinien auf den roten Ascheplatz.
Aber, und wie?
Die haben sich im Auto vergast. Der Nachbar hat die heute Morgen gefunden, weil es überall nach Abgasen geschunken hat.
Wo gefunden?
In der Garage. Die haben irgendwie so einen Schlauch an den Auspuff geklemmt.
Aber das kann doch nicht...
Die beiden Jungs glotzen mich an. Ich drehe mich um und renne los. Weg hier, los weg. Ich renne und renne. Die Zeit steht still. Vor meinen Augen das immer gleiche Bild. Die beiden Jungs. Und wie sie mich anglotzen.
Stille.
Ich liege in meinem kleinen Zimmer auf dem Teppichboden. Schaue aus dem Fenster in den grauen Himmel. Habe Angst. Warte, dass es klingelt. Dass sie mich abholen. Die Polizei. Wegen dem anonymen Brief. Warte, dass Mama mich ruft. Oder Gott mich bestraft. Nichts. Die ganze Zeit das immer gleiche Rauschen der Autos. Und die dicken, trägen Wolken, die sich langsam an mir vorbeischieben, wird irgendwann aus meinem Blick verschwinden.
Idylle. Hörspiel von Josef Maria Schäfers.
Komm, Josef! Wird viel zu lang!
Mit Josef als Kind, Enno Lunke. Sein Freund Edgar, Maxim Bugenhagen.
Hey, Edgar, da lang, ja?
Ja.
Josef als Erwachsener, Sven Hönig.
Hey, kennst du Sieg Pink Panther?
Ja.
In weiteren Rollen Carla Becker, Christian Maria Göbel, Martin Horn, Klaus Hoser, Thomas Krutmann, Eva Maria Kurz, Maximilian Löwenstein, Enea Mayo, Peter Miklusch, Maike Rötzer, Sigrid Maria Schnückel, Ernst Stötzner, Gundbert Warns, Volker Weidlich, Thomas Weppel und Michael Wittenborn. Saxophon Stefan Ziemer. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regie Giuseppe Maio und Stella Lunke. Produktion Deutschlandfunk Kultur und Westdeutscher Rundfunk, 2019. Das Manuskript wurde gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW.
Warte, Edgar, nicht so schnell! Ja, ja.
Das war Idylle von Josef Maria Schäfers. Wem diese Kombination aus dörflichen Abgründen und kollektivem Schweigen gefallen hat, dem sei gleich noch ein weiteres Hörspiel empfohlen. Die Wolfshaut erzählt die Geschichte eines Heimkehrers, der in einem Dorf auf eine sorgsam bewachte Vergangenheit trifft. Hier im Feed und in der Deutschlandfunk-App.